Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast. Episode 62. Wie kann ich beim Troubleshooting richtig starten? Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um euch Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. In der heutigen Episode geht es um Troubleshooting und den richtigen Einstieg, um ein Projekt mal wieder auf die Schiene zu bekommen. Ich werde heute einfach mal so ein bisschen darüber reden, denn ich habe im Frühjahr mehrere Vorträge bei Fresenius Medical Care gehalten und unter anderem eben halt war auch gewünscht der Vortrag 10 Tipps zum Troubleshooting. Und während wir uns so zum Ende des Vortrags darüber unterhielten, kam so ein bisschen auch die Frage auf, mal zu beschreiben, wie ich zu Beginn vorgehe und was so die ersten Schritte sind, die ich tue. Und das war für mich so ein bisschen Anstoß, mal eine Episode darüber zu machen. So betrachte ich heute in dieser Episode die ersten Wochen bis hin zu den ersten 2 Monaten vielleicht, um einfach mal so einen Überblick zu geben, was halt so mein Vorgehen ist. Und für mich war das halt sehr, sehr, sehr spannend, weil ich habe in dieser Vorbereitung hier für die Episode das erste Mal mein Vorgehen niedergeschrieben. Und das war etwas, was ich so noch nie getan habe, weil das, was ich tue, tue ich über die Jahre intuitiv, habe das immer weiterentwickelt. Und diesmal ist es das erste Mal, dass ich das Ganze so zusammenfasse in einer Episode. Also das ist hier in dieser Episode halt auch mein Vorgehen, so wie ich das mache. Und ich kann halt sehr empfehlen, das zu nutzen und für sich selbst anzupassen. Denn nichts von dem, was ich erzähle, ist hier richtig oder falsch. Es ist einfach etwas, was ich so über die Jahre entwickelt habe. Bevor wir jetzt gleich in das eigentliche Thema der Episode reingehen, habe ich noch ein paar kleine Hinweise. Und zwar zum einen ein Hörertreffen in Berlin. Da freue ich mich schon sehr drauf, am 13.09.2013. Es werden einige Leute da sein. Wir treffen uns dort am Freitagabend um 18 Uhr in der Bar Calendestin. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. In Berlin-Steglitz, also im Süden von Berlin. Also wer dabei sein möchte, schaut einfach mal rein auf dem Blog selber. Ich habe da das Hörertreffen verlinkt. Und wenn ihr möchtet, dann tragt euch gleich mit +1 ein, damit wir ein bisschen schätzen können, wie viele Leute kommen. Es sind auch schon einige dabei, die auf jeden Fall gesagt haben, dass sie kommen. Ansonsten könnt ihr mich natürlich auch live als Speaker sehen. Ich bin am 14., also den Tag nach dem Hörertreffen, am 14.09.2013 auf dem PM Camp, dem Projektmanagement Barcamp in Berlin. Und am Ende der Episode habe ich auch einen Special Code von den Jungs dort bekommen, das euch ermöglicht, eben halt 10% vergünstigte Karten zu bekommen. Und am 26.09.2013 bin ich auch auf der Agilen Bodensee-Konferenz in Konstanz, wo ich einen Vortrag halte über Agile Leadership. Und am 4.12.2013 bin ich auf der Embedded Software Engineering in Sindelfingen, wo ich über Lean Systems Engineering reden werde. Kommen wir zum Troubleshooting. Ich werde hier in der Episode heute auf eine ganze Menge Episoden verweisen, die ich schon gesendet habe. Also ich empfehle da einfach mal in die Shownotes zu schauen zur Episode und dementsprechend, einige von euch schreiben das mit. Schaut einfach mal nach. Ich habe versucht, das dann dort auch ein bisschen so zu strukturieren, wie ich heute die Episode mache. Da werdet ihr die ganzen Hinweise finden. Worüber reden wir eigentlich heute? Und zwar im Troubleshooting gibt es meiner Erfahrung nach eigentlich so 3 verschiedene Phasen, auf die ich eingehen werde. Ich werde so die jeweiligen Schritte von mir beschreiben, die ich typischerweise in dieser Phase anwende. Und am Ende werde ich ein paar Tipps zum Umgang mit Taskforce geben. Weil das ja immer so ein Thema ist, was beim Troubleshooting gerne ein nettes Begleitelement ist. Gut. Kommen wir zur Phase 0. Ich habe das mal Phase 0 genannt, weil das so die Phase ist, bevor ich typischerweise einsteige als Troubleshooter in ein Projekt, also vor dem Startpunkt X, nenne ich das jetzt mal. Und diese Phase 0 ist im Prinzip oder hat im Prinzip das Ziel, abzusichern, ob es überhaupt Sinn macht, Troubleshooting zu betreiben. Und in dieser Phase 0 geht es vor allem erstmal darum, sich darüber Gedanken zu machen, was hier eigentlich passiert und ob ein Troubleshooter sinnvoll ist oder nicht. Und auch so die Frage zu klären, sind wir überhaupt im Troubleshooting? Weil manchmal ist es auch so, dass sich das zwar so anfühlt, aber wir nicht zwingend im Troubleshooting sind. Oder eben halt auch das krasse Gegenteil, wirklich schon jetzt dann zu erkennen, wird ein totes Pferd geritten. Auch das gibt es. Ich habe es häufig genug in dieser Phase, die ja für mich auch Teil der Akquisephase oft ist, erlebt, dass ich halt durch die entsprechenden Gespräche schon früh herausbekommen habe, ob es wirklich sinnvoll ist, da einzusteigen, weil ich als Troubleshooter ja auch keine Lust habe, ein totes Pferd zu reiten. Ich habe auch zweimal die Situation gehabt in meinem Leben, dass ich das abgelehnt habe, dass meine Empfehlung war, beendet es, um Gottes Willen, lasst dieses Projekt sein. Wenn ihr es jetzt stoppt, ist der Schaden geringer und auch das, was ihr da verbrennt an Geld, ist wesentlich weniger und auch der Gesichtsverlust ist häufig wesentlich weniger. Also das ist auch so ein bisschen der Punkt, sind wir überhaupt ein Troubleshooting oder nicht, beziehungsweise reiten wir da sogar ein totes Pferd. Und wenn das so ein bisschen geklärt ist, diese Fragen, sich da eben halt auch ein bisschen Sinn darüber zu machen und Gedanken darüber zu machen, ob es überhaupt Sinn macht, Troubleshooting zu betreiben, kommt konsequenterweise halt auch die nächste Frage, was wollen wir eigentlich mit dem Troubleshooting erreichen? Und ich kann da sehr empfehlen, die Episode 12, 10 Tipps zum Troubleshooting, da bin ich sehr intensiv auf einiges eingegangen, auch auf so diese Kennmerkmale, wann wir im Troubleshooting sind oder nicht. Und Abschluss halt dieser Phase 0 ist wirklich die Entscheidung, auch von meiner Seite als Troubleshooter, wenn ich operativ einspringe, ob ich überhaupt mitmache und dass wir dann starten. Wenn wir diese Phase 0 abgeschlossen haben, ist die nächste Phase die Phase 1. Und diese Phase 1 sind so typischerweise ein Zeitraum von 2 Wochen. Ziel dieser Phase ist es eben halt, aus das, was ich so tue, die Lage sichten und halt einen Plan entwickeln. Und aus meiner Erfahrung heraus ist das wirklich die wichtigste Phase überhaupt. Wenn diese Phase wirklich gut angegangen wird, ist die Chance, so ein Troubleshooting-Projekt am Ende doch erfolgreich zu beenden, eben elementar. Und dementsprechend gehe ich auch jetzt hier in der Episode sehr intensiv darauf ein, was ich tue und was ich mache und warum ich diese verschiedenen Dinge mache. Am Ende dieser Phase geht es für mich erstmal darum, wirklich zu verstehen, wo das Projekt steht und wirklich dann am Ende und hinterher halt auch wirklich einen Plan zu haben, eine Strategie zu haben und alle mitnehmen zu können, um zu sagen, hier ist unser Ziel, da können wir hin, das ist überhaupt erreichbar. So dass wir wirklich wissen, wo unser Weg ist. Und das mache ich in mehreren Schritten. Und der erste Schritt, den ich tue, ist Kontakt aufbauen. Das heißt, was ich ja häufig habe, ist, ich komme als externer Troubleshooter in so ein Projekt hinein und mich kennt ja keiner und ich kenne auch keinen. Das heißt, es geht jetzt wirklich erstmal darum, dass ich den Kontakt aufbaue. Und der allerwichtigste und allererste Kontakt, den ich natürlich mache, ist die Mitarbeiter kennenlernen. Denn das ist so ein Punkt, der ist ganz, ganz sensibel. Die Mitarbeiter sind häufig ja schon länger in diesem Troubleshooting-Modus und sind da sehr skeptisch. Und da kommt noch von außen irgendjemand Fremdes, der da irgendwie jetzt alles retten soll. Und dementsprechend ist es für mich wichtig, überhaupt mal erstmal einen Draht aufzubauen und mit den Entwicklern eine gute Kommunikation zu bekommen und zu verstehen, wo stehen sie da eigentlich. Dann ein weiterer wichtiger Aspekt in diesem ersten Schritt Kontakt aufbauen ist mit dem Kunden reden. Also ich gehe wirklich dann hin und rede mit dem Kunden, weil der Kunde ist ja derjenige, der das Projekt am Ende des Tages initiiert hat. Wenn ihr keinen direkten Kunden habt, wie es beispielsweise in der Autobranche ist, Zulieferer zum Automobilhersteller, dann gibt es ein Produktmanagement oder eine Gruppe, eine verantwortliche Gruppe in eurem Unternehmen, die halt dieses Projekt initiiert hat. Die hatte ja einen Wunsch, die möchte ja am Ende des Tages irgendeinen Nutzen in Form eines Systems haben, was dazu führt, dass sie selber etwas einbauen können oder verkaufen oder vertreiben können, was ja einen Nutzen für den Kunden, also für den Nutzerkunden am Ende des Tages wirklich produziert. Und dementsprechend ist es unglaublich wichtig, auch mit dem Kunden zu reden und auch zu verstehen, wo er steht und was er für eine Sicht hat. Und ein Nächster wichtiger Aspekt in diesem ersten Schritt Kontakt aufbauen ist eben mit der Qualitätssicherung reden. Die Qualitätssicherung in der Entwicklung ist häufig ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil, der oft unterschätzt wird, weil sie für mich auch so einen Sparring-Partner darstellen und dementsprechend rede ich auch mit den Qualitätern und erfahre häufig auch aus deren Sicht, was überhaupt passiert ist und warum überhaupt dieses Projekt in diese Situation hereingekommen ist. Also erster Schritt, Kontakt aufbauen. Der zweite Schritt ist Unterlagen sichten. So ein Projekt produziert gewollt oder ungewollt unglaubliche Mengen an Unterlagen. Und das können PowerPoints sein, die sind mal mehr gut, mal weniger gut. Das können Spezifikationen sein, das können Dokumentationen sein, Handbücher sein, alles Mögliche. Oft ist das auch total verteilt. Also das ist dann im Projektlaufwerk, ein Teil ist in irgendeinem Versionsmanagement-Werkzeug, ein Teil ist auf irgendeiner Projektplattform, die im Web steht, im Intranet steht und. Das heißt, ich sammle mir das alles mal zusammen und schaue mir an, was wurde eigentlich so gemacht, was wurde eigentlich gehandelt, also wie wurde gehandelt und wo wurde was umgesetzt und wie wurde vor allem entschieden oder vor allem nicht entschieden. Das ist ja häufig auch so eine Ursache für Troubleshooting-Projekte. Und dementsprechend gibt es natürlich auch dort zwei Unterlagengruppen, die ich sehr intensiv checke. Das ist einmal das Projekthandbuch. Gibt es ein Projekthandbuch? Wo ist es? Und vor allem ist Tailoring in diesem Projekthandbuch beschrieben? Weil das ist so ein Aspekt, der regelmäßig immer vergessen wird. Am Anfang eines Projektes wirklich zu sagen, okay, was mache ich, was lasse ich weg, aufgrund der Größe und der Komplexität, so ergibt sich dann irgendwie ein Kuddelmuddel an Dingen, die gemacht werden oder eben nicht gemacht werden, aber keiner weiß so richtig genau, warum das so entschieden worden ist. So ein Projekthandbuch ist für mich immer ein wahnsinnig wichtiger Input. Ein weiterer wichtiger Input ist natürlich die Spezifikation, also existieren überhaupt Lastenhefte, sind die bewertet worden, existieren überhaupt Systemanforderungsspezifikation, eine Systemarchitekturspezifikation, all die Dinge, die wir brauchen, um wirklich zu sagen, was wollen wir da am Ende des Tages entwickeln. Und ich achte jetzt weniger darauf, dass das irgendwie ein total super tolles Format ist oder irgendwelche super tollen Tools eingewendet worden sind, sondern ich lasse mir die einfach mal zeigen. Und da kriege ich auch schon mal so ein erstes Gefühl. Also ich hatte schon mal ein Projekt, was ich begleitet habe. Da bekam ich ein 10-seitiges Dokument, was ja an sich erstmal nicht schlecht sein muss, wo aber drin stand, das ist das Lastenheft in grün geschrieben und in rot dann die ergänzenden Sätze sind das Pflichtenheft. Und das ist schon mal so ein ziemlich starker Indikator davor, wo überhaupt das Thema Lasten liegt und wie weit sich Leute überhaupt Gedanken darüber gemacht haben, was die Anforderungen sind an das System. Also der zweite Schritt, Unterlagen sichten. Dritter Schritt, den ich jetzt mache, nenne ich mal das große Bild schaffen. Oft ist es so, dass ich erlebe in diesen Projekten, dass viele Leute hochspezialisiert in den verschiedenen Bereichen eben irgendwo ihre Aufgaben machen, also ihre Aufgaben als Spezialisten umsetzen. Aber es gibt so gar keinen, der so das ganze große Bild im Blick hat. Also was ist überhaupt das gesamte System? Wo ist drin, wo ist draußen? Was ist überhaupt so der Nutzen, den dieses System stiftet? Wo sind eigentlich unsere Constraints? Wo sind unsere technischen Risiken und technischen Chancen, die wir haben? Für wen entwickeln wir das eigentlich? Oft nehme ich immer so die Metapher, am Ende des Tages muss meine Mutter damit umgehen können. Ja, das ist nämlich eigentlich die Nutzerin, wenn jetzt zum Beispiel irgendein System in einem Auto verbaut wird. Das ist ja nicht der Daimler oder der VW oder der BMW, das sind ja nur diejenigen, die diese Systeme in ein größeres System integrieren, um es am Ende des Tages hoffentlich meiner Mutter schmackhaft machen zu können. Und dementsprechend nutze ich da den System Footprint als eine Methode, um dieses große Bild zu schaffen. Sehr, sehr wirkungsvoll. Macht auch immer sehr viel Spaß, weil es auch eine sehr kommunikative Art ist, überhaupt mal das Ganze zu visualisieren. Und diesen System Footprint habe ich ja schon in der Episode 4, das System Footprint, Anforderungen strukturieren und visualisieren, besprochen. Eine weitere Methode, die ich bei diesem dritten Schritt großes Bild schaffen nutze, ist auch der sogenannte Project Footprint. Im Gegensatz zum System Footprint, der ja die technischen Anforderungen an das System beschreibt, gibt es ja auch noch die fachlichen oder die Projektanforderungen an das Projekt. Das heißt, die Anforderungen, die wichtig sind, während das Projekt läuft, die aber irrelevant sind, wenn das Projekt abgeschlossen sind. Meilensteine oder Entwicklungsbudget oder so beispielsweise. Um das eben halt auch auseinanderhalten zu können, gibt es den Project Footprint. Das ist ziemlich ähnlich zu dem, was ich im System Footprint mache. Und wer da Interesse hat, ich habe das im Newsletter. Ich habe ja einen Newsletter für den Podcast. Und wer sich dort anmeldet, bekommt von mir auch mein E-Book zum Project Footprint, wo ich dann auch nochmal genau beschreibe, wie der Project Footprint funktioniert. Das war der dritte Schritt. Ein großes Bild schaffen. Jetzt kommen wir zum vierten Schritt. Und das ist der erste Schritt, wo wir wirklich hingehen und eine Strategie aufbauen. Diese Strategie ist im Prinzip die Grundlage, überhaupt Klarheit zu haben, wo wir hinwollen. Strategie bedeutet nichts anderes, als zu wissen, wir sind jetzt hier und das Ziel ist, oder das, wir wollen da hinten hin und unser Weg ist der. Ich habe mal irgendwo, ich weiß nicht, wer, von wo ich es habe, aber ein wunderbares Zitat vor Jahren schon gehört, was mich immer wieder begleitet. Wenn ich den Hafen nicht kenne, dann ist kein Wind ein guter. Und das ist genau die Aufgabe der Strategie, wirklich zu sagen, da hinten ist unser Hafen und das ist unser Plan, wie wir diesen Hafen erreichen können. Das heißt nicht, dass er zwingend 100% so umgesetzt werden muss, aber die große Strategie dahinter ist das, was uns am Ende leitet. Und wichtig ist dabei, wenn wir die Strategie aufbauen, ich werde jetzt gleich auch nochmal in die einzelnen Schritte eingehen, um eine Strategie aufzubauen, ist mit den Betroffenen diese Strategie immer wieder zu besprechen. Ein weiterer Aspekt, den ich noch anmerken möchte zum Thema Strategie aufbauen, es gibt einen elementaren Unterschied zwischen Strategie und Taktik. Strategie ist das, dass ich sage, ich bin hier, da hinten ist mein Hafen und dahin will ich segeln und das ist mein Plan, um diesen Hafen zu erreichen. Eine Ebene drunter gibt es die Taktik. Die Taktik ist die operative Umsetzung der Strategie. Und ich muss auch in diesem Schritt Strategie aufbauen, mir schon mal Gedanken machen, wie meine Taktik ist, um den ersten sogenannten Release-Cycle festzulegen. Ein Release-Cycle ist eine Phase, oder ein Release-Cycle ist eigentlich eine Phase, die ich so definiere, dass ich mehrere Sprints mache. Ein Sprint sind beispielsweise 2 Wochen. Und wenn ich 4x2 Wochen sprinte, habe ich einen Release-Cycle erreicht, wo ich am Ende des Tages ein vollaus lieferbares System habe. Das ist Taktik, wirklich zu sagen, für das erste Release-Cycle festzulegen, was wir tun. Und die einzelnen Herangehensweisen ist zunächst erstmal, ich nenne es weniger ist mehr. Und ich habe das auch schon in der Episode 8, 10 Tipps für ein effizientes Systemdesign besprochen. Oft sind Systeme irgendwie gewachsen und komplett komplex und auch irgendwie manchmal nicht so ganz klar, wie das zusammenhängt. Architekturen, Systemarchitekturen sind irgendwie ineinander verwoben und dann spielen auch oft ja die sehr komplexen Softwarearchitekturen mit hinein. Und sich überhaupt erstmal klar zu machen, was ist mein Systemdesign, was ist mein Systemarchitektur, wie soll eigentlich eine gute Lösung aussehen, um den Nutzen zu liefern, den dieses System liefern soll, dann habe ich schon mal den ersten wichtigen Schritt gemacht. Damit verbunden natürlich auch das Abgrenzen, sprich, was ist drin, was ist draußen, was gehört zu meinem System, was nicht, wo ist die Systemgrenze, um dann wirklich zu sagen, was kann ich denn echt vereinfachen, weil oft ist es so, dass ich schon in einem ersten wichtigen Schritt später in einem Release-Cycle auch Teile des Ganzen rausräume, also Müll entferne. Das ist so ein bisschen wie Aufräumen in der Wohnung. Ja, das ist ja auch irgendwie passiert das ja, dass es immer unordentlicher wird. Das ist ein bisschen abhängig, ob man Kinder hat oder nicht. Ich habe Kinder, dementsprechend passiert das manchmal auch tageweise. Abends wird aufgeräumt, am nächsten Mittag sieht es wieder aus wie vorher. Aber dieses wirklich Rausräumen von Müll ist so ein entscheidender erster Schritt, wirklich zu sagen, weniger ist mehr. Das ist das, was wir im Kern brauchen, um den Nutzen zu erfüllen. Dann, ganz wichtig in diesem Schritt Strategie aufbauen, ist eben halt Aufwandschätzung und Releaseplanung. Wirklich zu sagen, okay, wie viel brauche ich, wie viel Aufwand haben wir, wie kann überhaupt ein Release aussehen oder überhaupt die Releaseplanung aussehen, um mehrere Releases und Release-Cycle zu liefern. Und ich habe das ja in der Episode 3 auch schon angesprochen, in die Glaskugel schauen, sinnvolle Release-Strategien und Aufwände schätzen. Ich empfehle an der Stelle auch noch neben der Episode meine Tutorials. Ich habe so viele Nachfragen gehabt von euch Hörern zum Thema Aufwandschätzung und Releaseplanung, dass ich da noch 2 eigene Kochrezepte online gestellt habe. Also einfach mal unter Tutorials gucken. Da bin ich sehr intensiv eingegangen auf die Art und Weise der Aufwandschätzung, die ich treibe und eben halt auch auf die Art der Releaseplanung. Und da findet ihr auch ein Template, das Template, was ich auch nutze, um Releaseplanung zu machen. Ein weiterer wichtiger Punkt beim Thema Strategie aufbauen ist eben die Umsetzung festlegen. Also wie will ich überhaupt das Ziel erreichen? Und das habe ich ja auch schon in der Episode angesprochen, Sprints and Weekly Builds im Systems Engineering. Das ist im Grunde die Grundlage, die so ein bisschen den Fahrplan ergibt. Also dieses, wir sind jetzt hier und da hinten auf der anderen Seite des Atlantiks ist unser Hafen. Und wenn wir diese einzelnen Releases liefern, diese einzelnen Schritte liefern, sind wir in der Lage, haben wir eine hohe Chance, dahin zu kommen. Das heißt noch nicht, dass wir alles genauso in der Umsetzung hinter schaffen oder machen werden, wie das geplant ist, aber sich überhaupt mal Gedanken darüber zu machen, wie die Umsetzung erfolgen wird. Also was ist jetzt überhaupt mal wichtig für das nächste Release, um einen Wintertest zu benehmen? Was ist überhaupt wichtig für das darauffolgende Release, um einen Hardware-in-the-Loop, also einen Hill-Test zu bedienen? Was ist überhaupt wichtig, um dann anschließend eine finale Absicherung zu machen? Wie können wir vielleicht auch Bug-Releases einknüpfen und. Also diese Umsetzung festzulegen, ist ein ganz wichtiger Aspekt der Strategie. Wenn ich das Ganze so ein bisschen entworfen und entwickelt habe, dann gehe ich hin und review die Strategie, weil ich schaffe da ja etwas, was ja nicht so in meinem eigenen privaten Kosmos lebt, sondern da sind eine ganze Menge Leute betroffen und dementsprechend ist es unglaublich wichtig, Reviews einzusetzen. Und ich review natürlich die Strategie als allererstes mal mit den Entwicklern, mit dem betroffenen Entwicklungsteam, um überhaupt zu sehen, ist das, was ich mir da überlegt habe, aus Sicht der Fachspezialisten leistbar oder macht das Sinn oder gibt es vielleicht Dinge, die anders viel sinnvoller, viel einfacher sind. Dann binde ich natürlich sehr intensiv auch die Qualitäter mit ein. Die Qualitäter sind, hatte ich ja schon auch über mehrere Episoden hinweg immer wieder erwähnt, für mich ein ganz, ganz wichtiger Sparring-Partner. Wenn die Qualitäter nicht mitgehen, dann ist das alles meiner Meinung und meiner persönlichen Erfahrung relativ wertlos, weil sie am Ende des Tages ein wichtiger Puzzlestein sind, um erfolgreich zu sein. Und ich muss die Qualitäter und ihre Sorgen und Wünsche mit einbinden. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann ganz wichtig, auch beim Review der Strategie den Test mit einzubinden, weil das, was ich da ja mache, ist eine Strategie, um ein gesamtes System zu liefern. Und das bedeutet, da ist nicht nur eine Entwicklungsmannschaft involviert, sondern auch eine Testmannschaft involviert, weil wir die ja ganz, ganz häufig, so mache ich es mit den Sprints und den Weekly Builds, immer mit testbaren Ergebnissen beliefern und die müssen in der Lage sein, darüber auch Klarheit zu haben und vor allem damit auch umzugehen. Dementsprechend muss ich auch beim Review den Test mit einbinden und ihre Sorgen und Nöte mit berücksichtigen. Dann ganz wichtig halt natürlich auch die Entscheider einzubinden, also in erster Linie natürlich auch erstmal die Projektmanager, die ja auch betroffen sind davon, weil das, was ich da ja treibe, wird am Ende des Tages dafür sorgen, dass in ihrem Projekt ein bisschen mehr Ruhe ist und auch den Kunden natürlich einbinden oder wenn ihr keinen Kunden in dem eigentlichen Sinne habt, weil ihr direkt in den Markt liefert, dann eben die Produktmanager oder das Produktmanagement, weil diejenigen sind, die ja auch dann sagen müssen, okay, das ist ein Weg, der ist zwar schmerzhaft, der ist nicht schön, aber den gehen wir dann gemeinsam. Und wie Reviews auf den verschiedenen Ebenen zu verschiedenen Möglichkeiten eingesetzt werden können, habe ich ja auch in der Episode 13 Geheimwaffe Reviews beschrieben. Das war der vierte Schritt, Strategie aufbauen. Jetzt kommen wir zum fünften Schritt, und zwar das Team aufbauen. Und da gibt es so verschiedene Aspekte, die wir berücksichtigen müssen. Und der allererste und allerwichtigste Aspekt überhaupt ist Kommunikation klären. Kommunikation ist etwas, was nicht einfach ist und was ja uns auch nicht beigebracht wird im eigentlichen Sinne. Und wir Ingenieure tendieren ja auch gerne dazu, dass wir manchmal ein bisschen Kommunikations-Nicht-Spezialisten sind. Und dementsprechend ist dieses Thema Kommunikation unglaublich wichtig. Und ich habe das auch schon in zwei Episoden sehr intensiv besprochen. Das kann ich sehr, sehr empfehlen, gerade wenn es darum geht, internationale Teams zu haben. Das ist ja so mein Alltag, dass ich internationale Teams mitsteuere. Eben Episode 9, interkulturelle Entwicklungsteams. Wir sind nicht allein auf dieser Welt und jede Kultur ist anders. Und dementsprechend ist es wichtig, darauf sich einzustellen. Und ich kann in dem Zusammenhang auch nochmal die Episode 47 empfehlen. Nicht verstehen ist die Regel, aktive Kommunikation in Projekten, wo ich eben auch nochmal auf diesen Aspekt der Kommunikation eingehe und warum aktive Kommunikation so unglaublich wichtig ist. Und das kläre ich als allererstes mit dem Team, dass sie überhaupt wissen, wie kommuniziere ich, was ist überhaupt meine Erwartungshaltung an sie, was Kommunikation angeht. Und meistens ist das schon fast verbunden mit so einem Mini-Training, weil ich ihnen damit auch ja Möglichkeiten und Hilfen an die Hand gebe, dass sie selber ihre Kommunikation verbessern. Ein weiterer Aspekt beim Team aufbauen ist es, Verantwortung zu klären. Das ist so ein bisschen der Punkt, den ich erlebe, wenn ich in so Projekte reinspringe, dass Verantwortungen völlig unklar sind. Also wer ist jetzt verantwortlich für die Anforderungen? Wer ist verantwortlich für die Architektur? Wer ist verantwortlich für bestimmte Arbeitsergebnisse innerhalb des Projektteams? Und genau das kläre ich, indem ich dann wirklich auch Rollen aufteile. Nämlich sage, okay, das sind Rollen und dieser Entwickler, dieser Herr Müller-Meyer-Schmitz oder die Frau Schulze, die ist dementsprechend für diese Rolle verantwortlich oder auch für mehrere Rollen verantwortlich. Man kann ja durchaus mehrere Rollen auf eine Person verteilen. Und was für Rollen es gibt und warum die Sinn machen, habe ich in der Episode 49 besprochen. Warum machen Rollen im Systems Engineering Sinn? Und erkläre ich auch gleichzeitig beim Thema Verantwortung den Unterschied zwischen Anwesenheit und Ergebnis. Das ist so ein bisschen ein Punkt, ich weiß nicht, vielleicht kommt das so ein bisschen aus dieser alten Industriedenke heraus. Es gibt einen kausalen Zusammenhang zwischen Anwesenheit und Ergebnis. Und meine Erfahrung und meine persönliche Meinung dazu ist, es gibt keinen kausalen Zusammenhang zwischen Anwesenheit und Ergebnis. Ein Ergebnis kann ich liefern, unabhängig davon, ob ich anwesend bin oder nicht. Ich mache, ganz, ganz wichtig beim Thema Verantwortung, Anwesenheit nicht als einen Messparameter in diesem Projekt verfügbar. Mir ist es egal, ob die Leute anwesend sind oder nicht. Mir sind die Ergebnisse wichtig, die geliefert werden, die wir vereinbart haben. Und das ist das Einzige, was zählt. Und ob diese Ergebnisse jetzt eben innerhalb von 2, 5 oder 8 Stunden entwickelt worden sind oder geschaffen worden sind oder ob sie vor Ort geschaffen worden sind oder die Leute haben sich einen Meetingraum für einen Tag gebucht und haben da ihre Ergebnisse erarbeitet oder sind von mir aus ins Café gefahren und haben da ihre Ergebnisse erarbeitet. Das ist mir total egal. Es macht einen Riesenunterschied, ob jemand anwesend ist oder ob jemand produktiv ist im Sinne von Ergebnis schaffen. Mein nächster Aspekt, der ganz wichtig ist beim Team aufbauen, ist eben die wirklich eine gute Umgebung zu schaffen. Und ich weiß, ich komme ja selber aus einer Branche, wo das Thema Großraumbüro immer ganz, ganz oben aufgehangen ist als die fortschrittlichste und innovativste Form der Mitarbeiterstapelung. Schafft für dieses Team die entsprechende Umgebung. Und das ist ein Punkt, wo ich spätestens das erste Mal so richtig anecke mit dem obersten Management. Wenn die nämlich wirklich hingehen und sagen, das ist ein Prio 1 Projekt, da muss ein teurer Troubleshooter von außen drauf gesetzt werden. Da muss eine Taskforce gebildet werden und dann am Ende gibt es keine Möglichkeiten, das Team räumlich so zu setzen und so zu strukturieren, dass sie überhaupt perfekt und auch gut und in Ruhe arbeiten können, dann glaube ich denen das nicht. Dann ist das für mich, und das ist auch ein Teil der Analyse oder der Vorarbeit in Phase 0, dann ist das für mich einfach sinnlos, Troubleshooting-Projekte zu treiben und mit an dem Karren anzupacken und zu ziehen, weil eine Umgebung ist ein elementarer, wichtiger Faktor für einen Entwickler, um als Geistesleister Topleistung abzuliefern. Und dementsprechend kann ich nur empfehlen, nutzt räumliche Möglichkeiten. Ich bin ja auf diesen Aspekt auch schon sehr intensiv in der Episode 15 eingegangen. Gebt uns die Türen zurück. Ein weiterer Aspekt, der jetzt noch mit dazu kommt, ist eben die technischen Möglichkeiten nutzen. Und zwar ist es so, wir haben heute in der Regel über die aktuellen Möglichkeiten der IT die Chance, auch von überall zu arbeiten. Und mir ist es lieber, ein Entwickler beschäftigt sich von mir aus 8 Stunden von zu Hause oder vom Café oder von sonst wo mit Spezifikationen, als dass er an seinem Arbeitsplatz sitzt und die technischen Möglichkeiten nicht nutzt. Und dementsprechend ist aus meiner Sicht gerade das Thema Remote-Arbeiten etwas, was die Zukunft prägen wird. Wir werden es alle erleben. Und eben den Einsatz dieser technischen Möglichkeiten zu nutzen, ist ganz elementar. Und ich bin da sehr intensiv auf die Episode 44 eingegangen. Remote-Arbeiten, ein Modell der Zukunft. Dann ein nächster Aspekt, eine nächste Sache, die ich tue beim Teamaufbauen, ist eben eine Kanban aufbauen. Kanban ist aus meiner Erfahrung eines der wirkungsvollsten Möglichkeiten, um Projekte erfolgreich zu steuern. Und ich habe das ja auch schon mal in der Episode 28, Kanban und Co., agile Methoden einfach mal erklärt, mit dem Michael Malberg sehr intensiv besprochen und auch in der Episode 53, Personal Kanban, warum ich jetzt effektiver bin. Und ich nutze Kanbans schon seit Jahren. Gerade im Troubleshooting sind sie unglaublich wirkungsvoll und unglaublich wertvoll. Und es ist eigentlich egal, ob ihr die klassische Methode mit Papier an der Wand, mit Post-its und Stift nutzt oder ob ihr dafür ein Tool wie Trello oder so einsetzt. Das ist wurscht. Wichtig ist, dass ihr euch gemeinsam ein Kanban aufbaut, um mit diesem Kanban wirklich auch den Fortschritt sichtbar zu machen und die Engpässe zu sehen. Ein nächster Aspekt, den ich beim Aufbau des Teams mit angehe, ist eben auch den Umgang mit Scheitern und das damit verbundene Lernen zu klären. Weil oft erlebe ich es, dass Entwickler und auch Teams und auch teilweise Manager schiere Angst haben vorm Scheitern. Das mag kulturelle, das mag familiäre, wie auch immer Hintergründe haben, das ist sehr, sehr individuell, aber es ist eigentlich wichtig und es ist überhaupt ganz wichtig, den Umgang mit Scheitern zu verstehen und zu lernen und auch zu lernen, was Scheitern eigentlich wirklich bedeutet, nämlich Lernen. Und ich habe das ja auch schon über mehrere Episoden immer wieder angesprochen und da kann ich auch wirklich sehr empfehlen, die Episode 33, Planung ersetzt Zufall durch Irrtum, die Episode 38, 10 Gründe, Fehler sofort zu korrigieren, wenn sie gefunden werden, Episode 35, Improvisation und Entwicklungsprojekte und die Episode 57, Retrospektiven, wie ich sinnlose Meetings durch sinnloses Lernen ersetzen kann. Und das mache ich auch sehr intensiv. Das ist auch schon fast mehr ein Training, als dass das einfaches Drübergehen über einen Themenblock ist mit den Entwicklern und dem Team. Sondern mir ist es unglaublich wichtig, dass sie Kommunikation verstehen und dass sie auch lernen, was Scheitern bedeutet. Eben, dass Scheitern nicht das totale Verlieren ist, sondern dass Scheitern eigentlich nur bedeutet, dass wir die Chance haben zu lernen. Ja, und ein letzter Aspekt, den ich natürlich auch im Rahmen des Teamaufbaus mache, ist eben Methoden erklären. Oft nutze ich Methoden, die nicht immer bekannt sind, also beispielsweise Sprints oder Retrospektiven oder es gibt ein mehr oder weniger entwickeltes Versionsmanagement, was aber unglaublich wichtig ist, auch im Troubleshooting. Ein Ticketmanagement ist wichtig im Troubleshooting. Das gibt es mal mehr, mal weniger, je nachdem. Und all diese Methoden müssen erklärt werden. Das mache ich nicht zwingend alles selber. Da kann ich mir dann auch die Qualitäter dann herbeiholen, die nämlich genau das wunderbar beherrschen. Und ein weiterer Aspekt neben dem Kennenlernen der Methoden ist auch damit verbunden, die Ablehnung abzubauen. Denn oft ist es ja so, wenn Menschen auf neue Methoden treffen oder auch Leute wie ich da irgendwie extern als Feuerwehrmännchen hereingeschneit kommen, dann ist die Ablehnung häufig relativ hoch und dementsprechend ist es wichtig, den Leuten zu erklären, warum machen wir das und wie machen wir das und was sind so die konkreten Schritte, sodass sie in der Lage sind zu verstehen und es auch anzuwenden. Ja, das war der fünfte Schritt, Team aufbauen, und jetzt komme ich zum sechsten und letzten Schritt der ersten Phase, das Commitment des Managements. Und das ist etwas, was ich mir persönlich einhole. Das heißt, ich gehe zum Management, zu den relevanten Leuten, zu den Entscheidern und kläre ihr Commitment, dass sie da mitgehen und dass sie vor allem an einem Strang ziehen und nicht anfangen, irgendwelche Steine in den Weg zu werfen. Denn ohne dieses Commitment breche ich die Phase 1 ab und sage, wisst ihr was, das hat keinen Sinn, ich gehe, bevor ihr jetzt unnötig viel Kohle ausgibt für einen Troubleshooter. Und dieses Commitment ist für mich wirklich auch der initiale Kickoff für die Phase 2. Gut, das war die Phase 1, die ersten zwei Wochen Lage sichten und Plan entwickeln. Kommen wir zur Phase 2. Und zwar Phase 2 nenne ich mal ersten Release Cycle. Ziel dieses ersten Release Cycles ist es, erste Ergebnisse zu schaffen und vor allem davon zu lernen. Und wie lang so ein Release Cycle ist, ist ein bisschen individuell. Ich mache das ja so ein bisschen an der Anzahl der Sprints feste, also beispielsweise, ich habe zweiwöchige Sprints mit allem drum und dran und dementsprechend mache ich vielleicht 5 Sprints und komme dann eben nach 10 Wochen zum ersten Release. Das kann mal mehr, mal weniger sein, das ist so ein bisschen strategieabhängig, aber eben ein erster Release-Cycle. Und dieser erste Release-Cycle dient nicht nur da, ein erstes Ergebnis zu schaffen, sondern er dient vor allem auch zum Lernen. Und ganz wichtig bei dieser Phase 2, dem ersten Release-Cycle, ist es Leadership aufbauen. Ich bin nicht da als Verwaltungskasper. Ich bin auch nicht da als Peitschenschwinger. Ich bin eine Person, die nicht managt, sondern die Leadership umsetzt. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Management und Leadership sind zwei ganz, ganz große Unterschiede. Und der Troubleshooter ist von der Rolle her jemand, der Leadership ausübt. Und dieses Leadership muss ich aufbauen. Das ist etwas, was nicht automatisch vorhanden ist oder das Verständnis dafür vorhanden ist, sondern dieses Leadership muss in dieser ersten Phase, in dieser Phase 2, in diesem ersten Release-Cycle aufgebaut werden. Die Leute müssen lernen, wie ich denke, warum ich Entscheidungen so treffe, wie ich sie treffe, warum ich da bin oder auch mal nicht da bin, warum ich verfügbar bin oder auch nicht und vor allem, warum ich manchmal so entspannt irgendwo daherkomme, obwohl es irgendwo lichterloh brennt. Und eben dieses ist ein ganz, ganz wichtiger softer Faktor, der in so einem Troubleshooting-Projekt mit hineinkommt. Dann ist es so, dass wir das erste Mal sprinten und dementsprechend das erste Mal auch diesen Sprint-Gedanken umsetzen und das müssen die Leute auch lernen. Das ist etwas, was häufig selten genutzt wird und wir das erste Mal auch so umsetzen und dementsprechend müssen sie lernen, wie das funktioniert, wie ich dabei denke als Troubleshooter, wie ich auch mit Commitments umgehe. Also wenn ich montags am Kickoff des Sprints sage, okay, wer macht was und dann entsprechend die Aufgaben committed werden, also die Entwickler sich dazu vereinbaren, ein Ergebnis 2 Wochen später freitags dann auch zu geben, eben diesen Sprint-Gedanken zu lernen. Hinzu kommt natürlich auch in diesem ersten Release-Cycle, in dieser Phase eben Kommunikation zu lernen. Eben zu lernen, dass Kommunikation und offene Kommunikation und positive Kommunikation ganz wichtig ist und auch wieder gelebt werden muss. Troubleshooting-Teams sind kommunikativ meistens ziemlich am Boden. Da passiert nicht mehr wirklich viel. Kommunikation besteht eigentlich in der Regel, meiner Erfahrung, nur aus Schuldzuweisung. Und eben das, davon wegzukommen, Schuldzuweisung bringt niemanden irgendetwas, sondern wirklich zu einer offenen, konstruktiven, positiven, respektvollen Kommunikation zu kommen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt dieses ersten Release-Cycles. Dann kommt natürlich dazu, die Retrospektive kennenzulernen. Retrospektive ist noch seltener angewendet in den Branchen, in denen ich als Troubleshooter unterwegs war, als Sprints. Dementsprechend ist es ganz wichtig, dass die Teams diese Retrospektiven kennenlernen und auch lernen, warum sie so wichtig sind, weil sie eben das Lernen fördern. Die Tester müssen natürlich auch lernen. Jetzt wird plötzlich ganz schnell inkrementelle neue Releases geliefert und dementsprechend müssen die Tester auch oft lernen, dann mal schnell zu testen, was nicht bedeutet schlechter oder so, sondern eben schnell bedeutet auch wirklich als auf den Aspekt der Automatisierung, auf den Aspekt der Fokussierung auf Schwerpunkte und so weiter, wirklich schnell testen zu können. Und dementsprechend auch für alle das Lernen ermöglichen, schnell Ergebnisse liefern zu können. Ja, dann kommt natürlich im ersten Release-Cycle mit dazu, dass das Management lernen muss, dass ich sie abschirme. Ganz wichtiger Aspekt, ich schirme die Teams ab und ich mache richtig Rabatz, wenn die Manager an mir vorbei zu irgendwelchen Entwicklern gehen und da irgendwie versuchen, irgendwas an mir vorbei zu regeln oder einen Status abzuholen oder Leute einzuschüchtern, was es auch immer gibt. Auch das ist Lernen, also das Management muss lernen, damit umzugehen, dass ich da bin. Nächster Aspekt in diesem ersten Release-Cycle ist natürlich auch das Teamformen, ja, oder die sogenannten Naysayer, also die Neinsager aussortieren. Ich habe das häufig genug gehabt und ich habe das ja auch schon in mehreren Episoden angesprochen. Es wird immer Leute im Team geben, die natürlich am Anfang sich zu allem committen und dann, wenn es wirklich darum geht, Ergebnisse zu liefern, nicht liefern. Aus welchem Grund auch immer. Die sich verweigern, ob bewusst oder unbewusst. Und ich habe in diesem ersten Release-Cycle, meistens auch schon in den ersten 1-2 Sprints, die Möglichkeiten wirklich herauszubekommen, welche Personen in dem Projekt oder im Kontext des Projektes sind diejenigen, die nicht mit an einem Strang ziehen. Und ich muss an der Stelle wirklich hingehen und sagen, okay, das ist in Ordnung, ihr müsst nicht mitmachen, aber das bedeutet auch, dann geht bitte und sucht euch ein anderes Projekt oder ich helfe euch dabei, ein anderes Projekt zu finden. Weil ich kann es mir nicht leisten, über 3, 4, 5 Sprints irgendwelche Naysayer mitzuziehen. Wir haben einfach nicht die Zeit dafür, wenn wir uns überlegen, dass vielleicht so ein Troubleshooting-Projekt über 6 Monate insgesamt geht. Nächster Aspekt, der ganz wichtig ist in diesem ersten Release-Cycle, ist die Taktik zu überprüfen. Wir haben ja eine Taktik definiert auf Basis der Gesamtstrategie für diese beispielsweise 6 Monate Troubleshooting. Und diese Taktik ist ja ein Plan gewesen. Aber wie das so ist mit einem Plan, er ist schon veraltet, wenn wir ihn veröffentlichen. Dementsprechend müssen wir sofort schauen, ob die Taktik funktioniert, ob das, was wir vorhaben, funktioniert, ob alle mitspielen an der ganzen Geschichte und eben sehr schnell schauen, eben ob die Taktik vielleicht angepasst werden muss. Und natürlich am Ende des ersten oder ungefähr zur Mitte des ersten Release-Cycles fange ich an, auch das zweite Release-Cycle, den zweiten Release-Cycle wirklich auszuplanen. Das mache ich übrigens nicht am Anfang. Ich plane immer nur einen Release-Cycle und auch nur so weit, wie es absolut notwendig ist und versuche so viel wie möglich wegzulassen. Das ist immer ganz schwierig, wenn ich dann mit den obersten Management zu tun habe, die ja episch lange und tiefschürfende Projektpläne haben wollen. Und dann sieht man in diesen Projektplänen eigentlich nur einen Release-Cycle von 5 Sprints. Da steht was drin, da sind auch vielleicht nur 2 Sprints wirklich ausformuliert und der Rest ergibt sich dann mit der Zeit. Und die anderen Release-Cycles, das ist einfach, wenn man es im Projekt aufklappt, nur ein Platzhalter. Und dann muss ich denen das erstmal erklären und häufig dann auch ziemlich intensiv darauf eingehen, dass ich nichts anderes tue, weil es macht gar keinen Sinn, in einem Troubleshooting-Projekt mehr als vielleicht 4 Wochen im Voraus zu planen. Wir wissen nicht, wohin die Reise geht, oder 6 Wochen, 3 Release-Cycles, 3 Sprints. Ja, wir wissen nicht, auf was für dicke Brecher wir noch stoßen werden. Dementsprechend macht das keinen Sinn. Aber spätestens so gegen Mitte, Ende des ersten Release-Cycles fange ich dann an, den zweiten Release-Cycle wirklich auszuplanen oder zumindest so klar zu machen, was wir da tun wollen. Und mein Tipp eben zu dieser zweiten Phase, also dem ersten Release-Cycle, ist, holt euch da irgendwie einen Mentor zu. Ich habe das am Anfang auch sehr intensiv getan, dass ich mir erfahrene Kollegen dazu geholt habe, entweder extern oder intern. Es kann auch durchaus sein, dass diese Mentoren aus einem Kontext kommen, dass sie früher mal selber Troubleshooting gemacht haben. Ich mache das häufig im Moment selbst sehr viel, dass ich als Mentor solche Troubleshooting-Projekte immer wieder mit begleite und da auch von außen meine Sicht mit hineingebe und den Troubleshootern selber eine Unterstützung bin, weil sie oft Fragen haben und nicht genau wissen, wie sie mit dem Ganzen umgehen sollen und somit mit dem Mentor ja einen erfahrenen Troubleshooter im Zugriff haben, der eben ihnen ermöglicht, auch mal zu sehen, okay, wie würde er das machen, wie kann ich es machen, ist das was, was mir liegt oder mache ich es vielleicht anders? Also mein Tipp, spätestens jetzt in diesem ersten Release-Cycle, holt euch einen Mentor dazu. Gut, das war die Phase 2, erstes Release-Cycle. Jetzt kommen wir zur Phase 3, das ist der zweite Release-Cycle. Hier geht es jetzt vor allem darum, Verantwortung zu übergeben. Ich habe in dem ersten Release-Cycle die Basis geschaffen mit dem Team zusammen, dass das Feuer wieder brennt, dass sie das Gefühl haben, erfolgreich sein zu können. Und jetzt muss ich wirklich hingehen, Verantwortung übergeben. Ich bin, wenn ich Leadership betreibe, in der Verpflichtung, Verantwortung zu übergeben. Und dementsprechend ist dieses zweite Release-Cycle unglaublich wichtig, um dieses Vorgehen zu stabilisieren, es nochmal weiter zu vereinfachen, somit den Rahmen zu schaffen, dann wirklich hinten raus ein erfolgreiches Troubleshooting-Projekt abzuliefern. Und ich merke das auch so, irgendwann gibt es schon meistens so zu Beginn oder spätestens zur Mitte des zweiten Release-Cycles einen Punkt, wo ich eigentlich nicht mehr gebraucht werde. Und wenn ich das schaffe, dass ich nicht mehr gebraucht werde, dann bin ich exzellent in der Umsetzung und habe wirklich gutes Leadership betrieben, weil sie dann verinnerlicht haben, wo wir hinwollen und sie wissen, wo die Reise hingeht und sie wirklich auch brennen dafür, umzusetzen. Ja, das ist die Phase 3, also der zweite Release-Cycle, und dann gibt es noch die Phase 4, nenne ich es mal, der dritte Release-Cycle, den es meistens noch gibt, und das ist das Troubleshooting abschließen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wir fahren ein Projekt in einer absoluten Sondersituation und wir müssen dafür sorgen, dass ein Ende hat. Das kann nicht ewig der Normalzustand bleiben. Troubleshooting ist eine Ausnahmesituation. Und ich bin als Troubleshooting in der Regel 6, maximal 12 Monate an Bord eines solchen Projektes. Und danach ist gut. Danach bin ich auch ausgepowert. Dann brauche ich auch erstmal wieder die Luft, um mich zu erholen. Und somit ist das auch ganz wichtig für die anderen Beteiligten, weil wir so intensiv Gas gegeben haben und auf ein Ziel hingearbeitet haben, dass das Ganze auch einen Abschluss braucht. Und ich empfehle da sehr, am Ende eben im Rahmen dieses dritten Release-Cycles irgendwann auch eine große Retrospektive durchzuführen. Also nicht die kleine Retrospektive, die wir gemacht haben am Ende eines Sprints oder am Ende eines Release-Cycles, sondern jetzt wirklich eine große Retrospektive durchführen, die Qualitäter wirklich intensiv mit einbinden, dass sie auch die Möglichkeit haben, ihre Prozesse zu überdenken. Das ist eine wahnsinnige wichtige Feedback-Schleife für die Qualitäter, weil möglicherweise sind Teile der Prozesse eine Ursache dafür, dass so ein Troubleshooting entstanden ist, weil sie nicht bekannt worden sind, weil sie vielleicht auch nicht mehr aktuelle Stand der Technik sind oder wie auch immer. So haben die Qualitäter die Möglichkeit, auch Wissen wieder mitzunehmen für ihre eigenen Aufgaben und eben auch das Management mit einbinden, um wirklich darüber nachzudenken, wie Leadership gelebt wird in so einem Unternehmen. Ja, und das ist dann die vierte Phase, also der dritte Release-Cycle, und damit ist das Troubleshooting-Projekt abgeschlossen. Und wie lang so ein Troubleshooting-Projekt sein kann, ist unterschiedlich. Was so ganz typisch ist, was so Dauer angeht, ein Sprint ist bei mir immer so 2 Wochen. Ein Release-Cycle sind eine Anzahl von Sprints, das sind vielleicht 4 oder 5, manchmal 6, das kommt so ein bisschen drauf an, aber 6 ist schon lang. Also mehr als ein Quartal mache ich einen Release-Cycle in der Regel nie. Meistens ist es ein bisschen weniger, 2 Monate nur oder so, ist ein bisschen abhängig, wie variabel und wie flexibel wir in der jeweiligen Release-Cycle sein müssen. Am Anfang ist das Release-Cycle kürzer, hinten raus kann es länger sein. Gerade im Systems Engineering und im mechatronischen System haben wir hinten raus ja auch zu berücksichtigen, dass irgendwelche Hardware produziert werden muss oder irgendwelche Formen für die Konstruktion, also für die Produktion entsprechend bestellt werden müssen und so weiter. Das heißt, da können wir den Release-Cycle häufig deutlich länger machen. Ja, das waren so die 5 Phasen. Ich wiederhole das nochmal. Also Phase 0 vor dem eigentlichen Startpunkt X, um überhaupt abzusichern, was Sinn macht. Phase 1, die ersten 2 Wochen, Lage, Sicht, einen Plan entwickeln. Dann eben als nächstes die Phase 2, das erste Release-Cycle mit dem Ziel, ersten Ergebnisse zu schaffen und zu lernen. Dann die Phase 3, der zweite Release-Cycle, Verantwortung übergeben. Und die Phase 4, der dritte Release-Cycle, um das Troubleshooting abzuschließen. Und ich hatte euch ja versprochen, dass ich jetzt nochmal so ein paar Tipps zum Thema Taskforce weitergebe. Der Hintergrund ist der, dass ich letztens in einem Meeting sehr interessanterweise von einem der neuen Entwickler die Frage mitbekam, warum eine Taskforce und wann hört das endlich auf mit dieser Taskforce? Und da mal so ein bisschen Hintergrundwissen für euch, wenn ihr mit Taskforce zu tun habt. Taskforces, und das ist meine Erfahrung über die Jahre, werden in der Regel vom obersten Management eingesetzt, also vom Vorstand oder vom Board of Members, also die Leute, die in einem Unternehmen ganz oben die Führung haben. Und oft ist es auch so der Druck des Kunden. Das Projekt ist eskaliert auf Seiten des Kunden, nehmen wir jetzt mal beispielsweise meine Branche, Automobilhersteller, da ist es eskaliert bis vielleicht die Ebene oder ein, 2 Ebenen unter den Vorstand und dementsprechend wird massiv Druck ausgeübt auf die Führung, oberste Führungsebene, das oberste Management, Handlung zu zeigen. Und die einzige Möglichkeit, Handlung zu zeigen, ist eben, dass das oberste Management sagt, für genau Ihr Problem, liebe Herr OEM, haben wir eine Taskforce gemacht. Ja, und das ist oft auch der Grund, warum es die gibt. Das heißt, offensichtlich, und das ist auch immer so das Argument, warum es Taskforce gibt, ist das Ziel einer Taskforce, den eigentlichen Fortschritt zu beschleunigen. Weil der Kunde macht ja Druck, er will ja Ergebnis haben. Aber was eigentlich dahinter steckt, und das ist etwas, was viele auch oft nicht sehen, wenn es um Taskforce geht, Taskforces hebeln Prozesse aus, und zwar ganz massiv. Und ich erlebe oft genug die Diskussion mit Taskforces, wenn ich damit zu tun habe, ja, dann können wir das doch alles weglassen. Nee, Prozesse machen schon Sinn, weil es ist auch konserviertes Firmenwissen. Und wenn wir das weglassen, ist das zwar schön, aber am Ende des Tages kommt möglicherweise was anderes raus. Ich habe so eine Diskussion zum Beispiel auch jetzt vor ein paar Tagen gehabt mit einem aus der Taskforce, der sagte, ja, unser Kunde hat uns doch angeboten, ihr könnt halt schon mal die Software vor dem Testen liefern, also vor dem Entwicklertest, also sprich eigentlich quasi in dem Moment, wo er auf den Bildknopf gedrückt hat, könnt ihr doch die E-Mail mit dem Bildergebnis rausschicken, dann können wir euch ja helfen, auch mit Fehler zu finden. Und da habe ich gesagt, nee, liebe Leute, wir haben einen Prozess und ganz, ganz klar, das machen wir nicht, weil ich kenne die Nummer, dann geht die Software an den Kunden raus, dann wird die Test gefahren und dann kommt zurück, früher oder später, die Frage, sagt mal, wieso liefert ihr nicht schon mal vorab getestete Software, müssen wir für euch eigentlich alle Fehler finden? Also das ist so ein Thema Taskforce und Prozesse, ja, dass sie hebeln oft diese Prozesse aus. Ein weiterer Aspekt ist, und da werde ich auch immer total kirre, ist, sie hebeln Kommunikation aus. Taskforces führen in der Regel dazu, dass irgendwelche Leute, berufen oder nicht, zu irgendwelchen Entwicklern hinspazieren und da massiv Druck machen. Und manche Entwickler reagieren richtig gut und sagen, das tut mir leid, da gehen sie zum Herrn Pfingsten, das ist der Troubleshooter, und klären das mit dem. Aber sie haben mir hier nichts zu sagen. Es gibt aber auch natürlich etwas, ich sag mal, zurückhaltendere oder jüngere Entwickler, die natürlich denken, okay, wenn da ein Dr. Müller-Meyer-Schmidt kommt, seines Zeichens Taskforce-Manager oder in der Taskforce verankerter, dann mache ich das jetzt mal. Und dann komme ich nach 2 Tagen zu ihm und sage, oh, läuft alles gut? Und sagt er, ja, da war aber der Dr. Müller-Meyer-Schmidt und ich habe jetzt seit 2 Tagen was ganz anderes gemacht. Und es bringt meinen Sprint komplett durcheinander. Also, sie hebeln in der Regel auch Kommunikation aus. Ein Aspekt, der auch mit hineinspielt, und das ist etwas, da bin ich immer richtig ärgerlich. Taskforces lassen andere Projekte leiden. Wenn ich heute eine Taskforce mache für ein Projekt A, für den Kunden A, dann ist sicher, dass das Projekt B für den Kunden B leiden wird. Und zwar so lange leiden wird, bis der Kunde B ankommt und eine Taskforce einfordert. Und am Ende des Tages haben wir dann 10 Taskforces für alle 10 Kunden, für alle Automobilhersteller, alle 10, die wir vielleicht beliefern, was auch immer. Oder kann eine andere Branche sein, sind es andere Kunden. Ja, und dann ist es nur noch Taskforce. Ja, das ist total Quatsch. Ja, sie lassen einfach andere Projekte leiden, weil sie ja in der Regel dann auch Ressourcen abziehen aus diesen Projekten. Ein weiterer Aspekt, ein Hintergrundwissen für euch zum Thema Taskforce ist, sie verschleiern oft Inkompetenz im Management. Naja, und zwar auf beiden Seiten, also sowohl bei dem Management des Kunden wie auch beim Management des Zulieferers. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist zu verstehen. Taskforce suggeriert ja Tätigkeit. Ja, das ist keine Leadership-Methode, das ist reine Verwaltung. Ja, und es hat auch mit Führung nichts zu tun, eine Taskforce. Ja, dementsprechend ist es wunderbar, die Möglichkeit, Fehler oder auch Inkompetenz im Management damit zu verschleiern. Und oft damit auch sehr stark verbunden, sie verschleiern Verantwortung. Ja, weil am Ende des Tages ist ja keiner mehr verantwortlich. Dafür gab es ja eine Taskforce. Ja, und dieser Taskforce saßen 10 Leute und die haben den ganzen Tag sich beraten, beratschlacht und waren dann hyperaktiv. Und am Ende des Tages fragt sich alle Welt, warum ist da immer noch nichts rausgekommen? Wir haben doch jetzt eine Taskforce. Also sie verschleiern auch massiv Verantwortung. Und Verantwortung, klare Verantwortung und auch dazu zu stehen, Verantwortung zu übernehmen, ist eines der wichtigen Elemente, um überhaupt erfolgreich zu sein im Troubleshooting. Und etwas, ich weiß nicht, vielleicht ist das dem einen oder anderen nicht so bewusst, Taskforces dienen oft zur extremen Belustigung der Entwicklermannschaft. Also wenn man wirklich den Plan hat, eine Sitcom aufzubauen im Unternehmen, dann setze ich eine Taskforce ein. Es ist nichts Besseres dafür geeignet, um ein echtes Unternehmenstheater zu zaubern und aufzuführen. Deswegen meine Empfehlung, wenn ihr in der Lage oder in der Situation seid, zu entscheiden, eine Taskforce ja oder nein, lasst es bleiben, macht echtes Troubleshooting, setzt klare Teams und klare Leader auf und dementsprechend mit dem Leadership auch verbunden Verantwortung und Kommunikation sauber einsetzen und hört auf, irgendwelche Taskforces zu bilden. Wenn ihr in der Situation seid, dass ihr mit Taskforce umgehen müsst, habe ich auch noch mal so ein paar Tipps für euch, wie ihr damit umgehen könnt. Wir können es nicht ändern. Es ist so. Also nehmen wir es einfach mal hin. Ja, es ist eine Methode des Managements, um Aktivität zu zeigen, des obersten Managements und dementsprechend können wir es nicht ändern. Und wenn ihr die Chance habt, zieht euch da möglichst raus. Also Taskforce, ich ziehe mich aus Taskforces in der Regel komplett raus. Das ist nicht einfach, weil ich ja natürlich als Troubleshooter oft aus Sicht der Taskforce ein ganz wichtiger Person bin. Aber das gelingt mir in der Regel meistens relativ gut. Ich kann euch gar nicht genau den Tipp oder den Trick dafür geben, wie ich das mache. Aber früher oder später kreuze ich da einfach nicht mehr auf und dann irgendwann vergessen auch Leute, dass es den Troubleshooter gibt, der eigentlich sich um die Umsetzung kümmert und um die Ergebnisse kümmert. Also rausziehen und auch raushalten. Taskforce ist manchmal auch eine ziemliche Schlammschlacht. Also ich habe oft genug in Taskforce-Meetings gesessen, gerade mit den Automobilherstellern zusammen und da sitzt man dann 8 Stunden, da geht es, also das ist auch nicht meine Welt. Es ist teilweise respektlos, wie die Leute da miteinander umgehen, auch mit anderen Leuten umgehen und haltet euch da möglichst raus, wenn ihr die Chance dazu habt. Was aber ganz gut ist, und das ist das, was ich dann tue, ist Taskforce taktisch zu nutzen. Ja, oft ist es so, dass es Widerstände, was auch immer gibt, unkonventionelle Vorgehensweisen einzubringen. Also beispielsweise Kanban oder eben Sprints oder solche Dinge. Da nutze ich einfach Taskforces, um solches Vorgehen zu beschleunigen. Oft sind sie dann alle da ganz fürchterlich mit beschäftigt, sich mit Kanban und mit Tasks zu beschäftigen, mit Kanban und mit Sprint zu beschäftigen. Das war wunderbar. Da haben wir sie ja erstmal wieder auch schön geerdet mit irgendeinem Thema und dann sind sie damit beschäftigt. Und wir haben aber die Möglichkeit, ein Thema umzusetzen, was vielleicht aus Sicht des Managements, des obersten Managements unter Umständen gar nicht relevant war. Ja, und last but not least, und das ist eine eurer wichtigsten Aufgaben, wenn ihr im Zusammenhang mit Taskforce zu tun habt, schirmt euer Team ab. Um Gottes Willen, ich habe so oft erlebt, dass da wirklich Leute, die ja teilweise auch einen unmöglichen Kommunikationsstil pflegen, auf die Entwicklerteams zugehen und die Leute völlig irre machen. Die da kommt dann jemand daher, hat einen total, ich sag mal, unglaublich respektlose Form der Kommunikationsart und kommt auf diesen Entwickler zu und dieser Entwickler ist möglicherweise aus welchen Gründen auch immer gerade nicht in der Lage, damit umzugehen, dann sitzt dahinter am Ende des Gesprächs ein total verwirrtes, armes Häuflein Entwickler, der für mich unglaublich wichtig ist, weil er muss ein Ergebnis schaffen und dann bin ich wieder damit beschäftigt, diesen Kollegen aufzubauen. Und dementsprechend schirmt euer Team ab und macht das Kreuz breit, auch vor allem gegenüber dieser Taskforce. Ja, ich schnappe mir die Leute und bürste die richtig und das machen die bei mir auch nur ein einziges Mal, so eine Nummer, und danach hat sich's dann auch mit irgendwo an mir vorbeigehen. Also ganz, ganz wichtig, wenn ihr als Troubleshooter Verantwortung übernehmt, schirmt dieses Team ab. Ja, das war es in der heutigen Episode. Ich bin das erste Mal sehr intensiv auf das ganze Thema Troubleshooting eingegangen und für mich war es selbst auch sehr spannend zu erleben, wie ich das eigentlich so mache. Eine Frage habe ich an euch. Wie ist eure Erfahrung im Troubleshooting? Und mich würde sehr freuen, wenn ihr auch mal eure Erfahrung gemeinsam teilt und auch Tipps teilt mit den anderen Hörern. Die Möglichkeit haben wir natürlich in der Episode unten Kommentare zu geben. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr fleißig eure Möglichkeiten, eure Tipps und eure Erfahrung dort mit uns teilt. Ja, kommen wir zum Abschluss. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten-Podcast. Die Shownotes und alles Wissenswerte findet ihr natürlich unter zukunftsarchitekten-podcast.de/62. Da werdet ihr auch eine sehr lange Liste aller verschiedenen Episoden finden, auf die ich heute eingegangen bin. Was mich sehr interessieren würde, ist, ich habe mittlerweile so viele Anfragen nach Training und auch nach Mentoring, dass ich momentan da mit rumspiele mit dem Gedanken, beziehungsweise auch schon ziemlich konkret daran rumbastel, Online-Kurse zu machen. Und mich würde mal interessieren, findet ihr das interessant? Ist das etwas, wo aus eurer Sicht ein Mehrwert mitgeschaffen wird? Und ja, gebt mir doch einfach mal Feedback. Schickt mir eine Mail unter feedback@zukunftsarchitekten-podcast.de, was für euch nützlich wäre, was ihr euch wünschen würdet, wenn wir solche Online-Kurse machen. Wie gesagt, ein weiteres Hörertreffen in Berlin habe ich schon angekündigt. Es wird auch noch ein Hörertreffen geben oder quasi fast sogar schon eine Initiierung einer Regionalgruppe des Podcasts im ostwestfälischen, südniedersächsischen Raum. Und zwar wird das Ende Oktober, vielleicht Anfang November stattfinden in Bielefeld. So viel ist schon mal sicher. Der Björn Schorre und der Stefan Danker sind da unglaublich interessiert und aktiv daran, dieses umzusetzen. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Schaut auch einfach mal auch auf dem Blog nach. Da werde ich das spätestens, wenn der Termin und der Ort klar ist, auch online stellen. Ja, wenn ihr mich als Speaker live sehen möchtet, ich hatte es eingangs schon kurz erwähnt, am 14.09.2013 auf dem PM Barcamp in Berlin. Ich werde dort auch über Agile Leadership reden. Ich werde dann einen kurzen Vortrag, einen Pulsvortrag machen, vielleicht ein Pre-Chatcher, ich muss mal schauen, und einen Workshop, um dieses Thema mal weiterzuentwickeln, gemeinsam mit der Community dort. Und ihr habt die Möglichkeit, ein Special zu bekommen, 10% Rabatt. Und zwar nutzt dafür einfach groß PMC und dann klein AMP, groß BER 2013-01. Ich habe das auch nochmal hinterlegt beim Hörertreffen, also müsst ihr euch jetzt nicht mitschreiben, sondern geht einfach mal nochmal auf Hörertreffen. Da ist auch nochmal der Code für das Special Tickets für die Hörer vom Podcast. Und das gebt ihr einfach bei der Anmeldung über Amiando mit ein und dann erhaltet ihr 10% Rabatt. Ja, am 26.09.2013 könnt ihr mich sehen auf der Agilen Bodensee-Konferenz in Konstanz und ich werde dort auch meine Keynote halten über Agile Conversion. Wie verändert sich Führung in agilen Projekten? Last but not least habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, mich zu sehen am 4.12.2013 auf der Embedded Software Engineering in Sindelfingen. Ich werde dort meinen Vortrag über Lean Systems Engineering halten und warum oder wie wir komplexe Projekte einfacher und wirkungsvoller durchführen können. Alle Termine und noch viel mehr findet ihr im Blog unter zukunftsarchitekten-podcast.de/speaker und wenn ihr mich irgendwo als Redner, als Speaker bei euch auf dem Event gerne dabei haben möchtet, dann sprecht mich einfach an. Ich freue mich sehr, ich mache das sehr gerne. Ja, so bleibt mir nur zu sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf eure reichlichen Feedbacks. Ich wünsche euch eine wirklich schöne Zeit, lacht viel und habt viel Spaß, was immer ihr auch gerade tut. Und nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Mike Pfingsten.